Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Das heißt, ich habe einen Sport gemacht, der weder zu meinem Alter noch zum Alter meiner Knochen passt. Und in einer unglücklichen Bewegung hat es dann Knack gemacht und mein Fuß war gebrochen. Und es war relativ schnell klar, erstens, hier muss was gemacht werden. Und zweitens, hier muss jemand ran, der Ahnung hat. Ja, wenn ich irgendwie auf die Idee gekommen wäre, mich selbst zu therapieren, also zu denken, okay, der Knochen steht so ein bisschen ab, aber ich kriege das schon fixiert irgendwie mit einem Verband, dann wäre das Ding garantiert schief zusammengewachsen und ich würde jetzt nicht mehr laufen können so richtig gut. Oder noch absurder, wenn ich gedacht hätte, das mit der Operation, das bekomme ich selbst hin, ja. Ich weiß, wo ich den Schnitt setzen muss und ich versuche, die 5 Schrauben, die es dann gebraucht hat, irgendwie selbst in meinen Fuß zu drehen. Dann wäre es nicht nur extrem schmerzhaft gewesen und schwer, sondern ich hätte garantiert mehr Schaden angerichtet, als dass es geholfen hätte. Nein, ich war in einer Situation, wo ich jemand brauchte, der weiß, was er tut und der von außen einen Eingriff an mir vornimmt, um mich wieder gesund zu machen. So, und wir sind uns wahrscheinlich alle bewusst, dass es im körperlichen, physischen, gesundheitlichen Situationen gibt, wo das genauso ist, dass wir in einer Lage sind, wo wir uns nicht selbst therapieren können, sondern wo wir jemand brauchen, der von außen einen Eingriff an uns vornimmt, um uns gesund zu machen. Ich glaube, das ist uns gesundheitlich allen klar. Aber seht ihr, das ist ein Prinzip, was auch in einer geistlichen Situation Anwendung findet, nämlich in einer geistlichen Operation, die wir brauchen oder von der die Bibel sagt, dass wir sie brauchen und die deutlich schwerwiegender ist als mein kleiner Eingriff an meinem Fuß. Nämlich die Bibel sagt uns, dass wir letztlich eine Operation am offenen Herzen brauchen. Einen gravierenden Eingriff. Seht ihr, wir beenden heute unsere Predigtreihe über das Herz, über unser inneres Leben. Und wir haben in den beiden letzten Predigten darüber schon gelernt, zum einen, dass die Bibel, wenn sie über unser Herz spricht, damit so unsere Schaltzentrale meint, so unser Innerstes. Da geht es nicht um akkurate, moderne Anatomie oder so, sondern um eine Aussage über unser Wesen, nämlich, dass wir als Menschen so ein Inneres haben, aus dem unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Entscheidungen, unsere Begierden, Sehnsüchte und unser Wille, aus dem all das fließt. Das nennt die Bibel unser Herz. Das hatten wir gesehen. Und wir hatten aber auch gesehen vor 2 Wochen in der Predigt von Daniel, dass nach der Aussage der Bibel dieses Herz trügerisch ist. Dass es verzerrt ist. Oder man könnte sagen, dass das Innerste des Menschen nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und dass dadurch unsere Emotionen, Entscheidungen, Sehnsüchte verzerrt werden, ungeordnet sind. Unser Herz ist trügerisch. Soweit waren wir gekommen in unserer Predigtreihe und wir gehen heute weiter. Und die Bibel zeigt uns, das sagt uns etwas Gravierendes, nämlich dass angesichts unseres trügerischen Herzens wir einen dramatischen Eingriff brauchen. Wir brauchen eine Transplantation, ein neues Herz. Das sagen diese Texte, die wir gerade gelesen haben. Und ich möchte gerne heute mit euch überlegen, was bedeutet das? Und dafür schauen wir uns 2 Fragen an, nämlich, was ist dieses neue Herz und wie bekommen wir es? Ja, also was ist dieses neue Herz und wie bekommen wir es? Und lass uns mal einsteigen in die Texte mit dieser Frage, was ist denn dieses neue Herz, das Gott uns geben will? Melanie hat gerade vorgelesen, ich wiederhole es nochmal, aus Hesekiel 11, da sagt Gott, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Oder ein fleischernes Herz heißt es in anderen Übersetzungen. So, Gott spricht hier durch den Prophet Hesekiel erst einmal zum Volk Israel im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Aber ich glaube, das, was er hier sagt, ist etwas, was wir im Sinne der Bibel sehr, sehr gut auf die gesamte Menschheit übertragen können. Nämlich, dass Gott auf unser Herz blickt, auf unser Innerstes und sagt, da ist ein Herz, das wie versteinert ist. Das wie von so Steinen hart verkrustet ist. Ja, ein Herz, das von einer gewissen Härte, von einer gewissen Kälte gekennzeichnet ist. Ein Herz, das sich so schnell im Drehen um sich selbst verliert, in der eigenen Sehnsucht, Selbstsucht, im eigenen Egoismus. Eben dieses trügerische Herz, über das Daniel vor 2 Wochen gesprochen hat. Und dann benutzt Gott dieses dramatische Bild und sagt, okay, wir brauchen jetzt den gravierenden Eingriff. Und er sieht so aus, ich werde ihre Brust öffnen. Ja, also das Bild ist dramatisch. Ich schneide die Brust auf und ich nehme das alte Herz, dieses versteinerte, verkrustete Herz, ich nehme es heraus. Wir machen eine Transplantation am offenen Herzen und ich gebe ein neues Herz in eure Brust, das lebt, das pocht, durch das das Leben strömt, das pulsiert, das lebendig ist. Ja, und was mit diesem Bild ausgedrückt wird, ist, ich erneuere euch aus dem Innersten heraus. So, und wie sieht das aus, wenn das geschieht? Was bringt dieses neue Herz? Was hat es für Auswirkungen? Oder woran zeigt es sich, könnte man sagen? Und da zeigen uns diese beiden Stellen, die wir gelesen haben, zwei Dinge. Zwei Dinge, wie so ein neues Herz aussieht, was es bewirkt. Und wir lesen in 5. Mose 30, Vers 6, das erste. Da heißt es, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Und jetzt, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ja, das erste Kennzeichen eines neuen Herzens ist, dass aus diesem neuen Herz eine Liebe zu Gott fließt. Wenn wir in unserem Inneren erneuert werden, wenn unser Herz neu wird, dann lernen wir, Gott zu lieben und Freude an ihm zu haben. Dann ist da keine religiöse Verbissenheit im Sinne von, oh, ich muss mich so anstrengen, dass ich auch immer alles richtig mache und dass Gott irgendwie gefalle und dass ich ja alle, boah, so eine Engstirnigkeit, so eine Härte, die ist da nicht, sondern eine Freude an Gott. Da ist auch nicht eine Sicht von Gott, die Gott so als vor allem nützlich betrachtet. Ja, wir haben doch oft so ein Gottesbild, wo Gott vor allem nützlich für uns sein soll. Gott, wenn ich dir folge und wenn ich genug bete und dann kannst du doch bitte machen das A, B, C und dann können wir doch bitte über Sehnsucht X und Y reden und dann, du sollst nützlich sein für mich. Aber was sagt der Text? Aus einem neuen Herz fließt eine Liebe zu Gott. Wo Gott nicht mehr nützlich ist, sondern wundervoll. Ein Herz, das nicht mehr Dinge von Gott bekommen möchte, sondern ein Herz, das Gott selbst möchte, weil er wundervoll ist. Das ist das Erste, was aus diesem neuen Herzen fließt, dass wir lernen, Gott zu lieben. Nicht aus Druck oder Pflicht, sondern aus Freude. Das ist das Erste. Aber Hesekiel zeigt uns noch ein zweites in diesem zweiten Text. Er sagt, wenn Gott ein neues Herz gibt, dann lesen wir ab Vers 20, dann, also wenn dieses neue Herz in unsere Brust pocht, dann werden sie nach meinen Weisungen leben, auf meine Gebote achten und sie befolgen. Also wenn unser Innerstes erneuert wird, sagt die Bibel, dann fließt daraus ein Leben, das Gottes Vorstellungen und Geboten entspricht. Aus dem neuen Herzen fließt ein Leben nach Gottes Willen. Ja, ein Leben der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, des Friedens, der Liebe. Jesus hat an einer Stelle einmal gesagt, dass man letztlich alle Gebote, alle Anweisungen Gottes so zusammenfassen kann, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also was fließt aus diesem neuen Herzen? Es fließt eine Liebe zu Gott, es fließt eine Liebe zu Mitmenschen und es fließt daraus ein Leben nach Gottes Vorstellungen in dieser Welt. Das sind die Kennzeichen des neuen Herzens. Das bewirkt das neue Herz. Das sagen uns diese Stellen. So, und vielleicht klingt das für euch, ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht sagt ihr, Matthias, ich verstehe den Punkt. Schöne biblische Theologie. Klingt ein bisschen so nach so einem unerreichbaren Ideal, so idealistisch, bisschen losgelöst von der Lebensrealität. Wisst ihr was? Ich glaube, dass diese Vision des neuen Herzens richtig viel mit unserer gegenwärtigen Zeit zu tun hat. Hamburg 2026 und mit unserer Sehnsucht. Warum? Und damit wir das verstehen, möchte ich euch einmal kurz einen der bekanntesten Soziologen in Deutschland vorstellen. Der Mann heißt Hartmut Rosa, wie die Farbe. Ja? Hartmut Rosa ist Soziologe in Jena und weltweit anerkannt, seine Schriften werden übersetzt, der wird viel gelesen. Und er versucht, unsere gegenwärtige Zeit zu beschreiben und zu verstehen. Und eine seiner Kernthesen ist, Rosa sagt, wir leben in einer schnellen Zeit. In einer Zeit, die sich ständig beschleunigt. Kommunikation wird schneller, Produktion wird schneller, Logistik wird schneller. Jetzt durch KI wird alles nochmal schneller. Und deswegen haben wir das Gefühl, dass auch unser Lebenstempo immer schneller wird. Und er beschreibt dann in so einem Bild, dass wir oft das Gefühl haben, dass wir aus voller Kraft rennen müssen, nur um auf der Stelle zu bleiben und nicht abgehängt zu werden. Ja, wir leben in einer schnellen Zeit. Kennt jemand das Gefühl, das Rosa beschreibt? Ja, eine schnelle Zeit. So, und Rosa fragt sich dann, was brauchen wir jetzt, um in so einer Zeit gut und erfüllt leben zu können? Und er sagt, was wir brauchen für das erfüllte Leben in dieser schnellen Zeit, sind sinnstiftende, wertvolle Beziehungen auf drei Achsen. Er sagt, wir brauchen zum einen sinnstiftende Beziehungen auf der horizontalen Achse. Sinnstiftende Beziehungen zu anderen Menschen, wo wir aufgehoben sind, wo wir gekannt sind, wo wir wissen, dass wir dazugehören. dann, sagt er, brauchen wir sinnstiftende Beziehungen auf so einer Diagonalen, nämlich eine sinnstiftende Beziehung zu dieser Welt. Dass wir wissen, wo unser Platz ist, wie wir einen Unterschied machen, dass wir Aufgaben haben, die uns mit Sinn erfüllen, dass wir wissen, wie wir uns mit dieser Welt verhalten sollen. Und er sagt drittens, wir brauchen sinnstiftende Beziehungen auf einer vertikalen Achse zu einer höheren Realität. Ob das Gott ist, eine Philosophie, eine Weltanschauung und so weiter. Ja, also Rosa sagt, um 2026 in unserer schnellen Zeit erfüllt leben zu können, brauchen wir wertvolle Beziehungen, einen gesunden Bezug zur Welt und eine sinnstiftende Beziehung zu etwas Höherem. Seht ihr, was er da sagt? Seht ihr, wonach er sich sehnt, ohne es zu wissen? Nach dem neuen Herzen und dem Leben, das daraus fließt. All das, was Rosa sagt, was wir heute brauchen in unserer Zeit, ist das, was die Bibel seit Jahrtausenden sagt, was aus einem erneuerten Herzen rausfließt. Liebevolle Beziehungen zu anderen Menschen, eine liebevolle Beziehung zu einer höheren Realität, zu Gott selbst und eine liebevolle, richtig geordnete Beziehung zu dieser Welt nach Gottes Vorstellungen geboten. Dass wir wissen, wir sind gesandt in diese Welt, wir erleben Gottes Schöpfung, wir wissen, wir sollen lieben. All das, was wir heute brauchen, was dieser deutsche, nicht gläubige Soziologe sagt, ist das, was die Bibel uns anbietet mit diesem neuen Herzen. Alle drei Achsen von Rosa sind da ordentlich am Schwingen in diesem neuen Herz. Leute, wir brauchen dieses neue Herz. Habt ihr das neue Herz? Ist euer Herz neu geworden? Und an welcher Stelle in eurem Leben merkt ihr, dass ihr sagt, oh, ich glaube, hier ist eher was hart geworden, was versteinert, was verkrustet. Und ich sehne mich danach, dass das neu wird und wirkliches Leben daraus fließt. Wir brauchen dieses neue Herz. Und deshalb unsere zweite Frage, wie bekommen wir es? Wie bekommen wir dieses neue Herz? Was sagen die Bibelstellen, die wir gelesen haben? In 5. Mose sagt Gott, ich werde euer Herz beschneiden. In Hesekiel sagt er, ich werde diese Operation durchführen. Und was dieses Bild von der Operation oder von dieser Transplantation, finde ich, so deutlich aussagt, ist, wir können unser Herz nicht aus eigener Kraft erneuern. Wir können unser Innerstes im Sinne der Bibel nicht alleine erneuern. So wie ich meinen Fuß nicht selbst operieren könnte oder das eine richtig dumme Idee gewesen wäre, so können wir diese Transplantation an unserem Innersten nicht alleine durchführen. Das zeigt dieses Bild von der Operation, aber das zeigt auch der Kontext von diesen beiden Bibelstellen und zwar dramatisch. Vielleicht habt ihr es vorhin gelesen, habt gedacht, Verbannung und andere Länder und sowas ist da gemeint. Der Kontext ist hier folgendes. In beiden Stellen, wo Gott sagt, ich werde ein neues Herz geben, geht es im Kontext darum, dass das Volk Israel, obwohl es Gott kannte, obwohl es Gottes Gebote kannte, nicht in der Lage war, ihr Herz selbst zu erneuern und ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Anstatt Gott zu lieben, haben sie ihn immer wieder abgelehnt. Anstatt einander zu lieben, haben sie sich immer wieder ausgebeutet. Anstatt nach Gottes Geboten und Vorstellungen zu leben, sind sie ihre eigenen Wege gegangen. Durch das ganze Alte Testament hindurch, bis Gott schließlich sagt, es ist genug, es reicht. Ich führe euch in die Verbannung, abgeschnitten von mir, weggeführt vom Leben. Das ist der Kontext. Und dieser Kontext sagt einfach, selbst mit all den Geboten Gottes, wir sind nicht in der Lage, unser Herz selbst zu erneuern. Leute, und ich wiederhole es nochmal, weil ich wirklich möchte, dass dieser Punkt landet. Wir können unser Herz nicht neu machen. Und wir leben ja gerade in einer Zeit der Selbstoptimierung. Ja, wo wir versuchen, alles in unserem Leben umzudrehen. Wir haben unsere Morning Routine und unsere Skin Routine und unsere Fitness Routine und unsere Food Routine und was auch immer. Und die Bibel sagt uns, es gibt keine Herzroutine, mit der wir unser Innerstes komplett neu machen könnten nach Gottes Willen. Es gibt sie nicht. So ein Mann, der das drastisch ausgedrückt hat, auch wieder kein Christ, war Jacob Needleman. Needleman hat 40 Jahre lang Philosophie unterrichtet an der Universität von San Francisco. Das heißt, er hat sich sein ganzes Leben lang mit Fragen von menschlichem Verhalten, Moral, Ethik, was ist gut, was ist schlecht beschäftigt, hat sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigt. Und er hat dann so zum Ende seines Dienstes quasi ein Buch geschrieben, das heißt Why can't we be good? Warum schaffen wir es nicht, gut zu sein? Und ich lese euch ein Zitat vor aus seiner Zusammenfassung dieses Buches auf seiner Website. Da sagt er, die endgültige Frage der menschlichen Natur. Warum verletzen wir immer und immer wieder unsere tiefsten Werte und Überzeugungen? mit all den Therapien, Vorsitzen, Selbsthilfeprogrammen und der riesigen Menge an religiöser und ethischer Literatur kommen wir doch immer und immer wieder zu den gleichen vorhersehbaren Verhaltensweisen und schwören uns dann, es das nächste Mal besser zu machen. Needleman identifiziert das Kernproblem, das Therapeuten und Sozialphilosophen nicht wahrnehmen. Er beschreibt den Menschen als ein Wesen, das eigentlich weiß, was gut ist, aber doch auf seltsame Art und Weise hilflos ist, die ethischen, moralischen und religiösen Ideen anzuwenden, die ihm überliefert wurden. So, was sagt dieser säkulare Philosoph am Ende seines Lebens? Er sagt, das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was gut ist. Das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, wie wahres Leben aussehen könnte. Das Problem ist, dass wir es nicht schaffen, unser eigenes Inneres so zu verändern, dass wir das leben. Wir sind nicht in der Lage, uns neu zu machen. Wir schaffen es nicht. Und Leute, wenn wir in unsere heutige Zeit schauen, 2026, nach all dem Fortschritt, nach all der Aufklärung, nach all der Sozial-Moralphilosophie, die wir hatten im Lauf der Menschheitsgeschichte, dann sehen wir doch, dass unsere Welt heute von genau den gleichen Dynamiken dominiert ist wie durch die ganze Geschichte hindurch. Von Habgier und Macht und Stolz und Ausbeutung und Unterdrückung und Lust und all dem Scheiß. Obwohl wir wissen, was gut ist. Wir wissen es, aber wir können unser Herz, unser Innerstes nicht so selbst erneuern, dass wir so leben. Und das gilt auch religiös übrigens. Ja, man könnte jetzt sagen, ja okay, schöne Beobachtung so gesellschaftlich, aber wir haben ja die Bibel und wir haben ja die ganzen Gebote Gottes. Und wenn wir die jetzt nehmen und einfach anfangen, alle umzusetzen, ja, dann wird unser Herz doch neu werden und alles wird, das Leben wird aus uns rausfließen. Nein. Erinnert euch an das, was Hesekiel sagt. Das Volk schafft es selbst nicht, das zu leben. Durch das ganze Alte Testament hindurch, bis Gott sagt, ihr geht in die Verbannung. Und was sagt Hesekiel noch? Er sagt, ein Leben nach Gottes Geboten fließt aus einem neuen Herzen. Nicht andersrum. Das neue Herz fließt nicht aus dem Halten der Gebote. So kommt es nicht. Leute, nehmen wir ein anderes Beispiel, die Pharisäer. Das waren diejenigen zum Zeitpunkt von Jesus Christus, die so peinlich genau und detailliert wie niemand von uns die ganzen Gebote Gottes gehalten haben. Und wenn ihr die Geschichten mal lest, also ihr seht vieles bei ihm, aber nicht ein neues Herz, das Gott und Menschen liebt, sondern Härte und Kälte. Und manche von euch werden das aus eurer Biografie kennen, dass Leute, die versuchen, religiös alles richtig zu machen und dadurch sich zu verändern, oft sehr unangenehme Menschen sind. Hart und kalt und verbissen, die sich über nichts freuen können, nie feiern können, alles ist nicht gut genug und wir müssen uns anstrengen. Das neue Herz kommt nicht aus dem Halten der Gebote, weil die Gebote nie dazu gedacht waren. Die Gebote waren dazu gedacht, dass sie wie ein Diagnoseinstrument uns zeigen, dass unser Herz hart geworden ist und versteinert ist. Sie zeigen uns die Krankheit, aber sie machen uns nicht gesund. Wir schaffen es nicht, unser Herz selbst zu erneuern. Wir brauchen jemanden, den fähigen Chirurgen, der von außen einen Eingriff an uns vornimmt. Ein Eingriff, der geschehen muss, aber den wir nicht selbst machen können. Jemand, der die Anatomie des menschlichen Herzens durch und durch kennt und der weiß, wo er liebevoll den Schnitt setzen muss. Wir brauchen denjenigen, der uns das neue Herz gibt, und das ist Jesus Christus. Und alles, was wir tun können, ist, wie wir vorhin das wunderbar in der Taufe hatten, ist, dass wir zu Jesus kommen, letztlich mit unseren leeren Händen und sagen, hier ist mein hartes und kaltes Herz. Und ich weiß, ich schaffe es nicht, dich zu lieben, wie ich dich lieben sollte. Und ich schaffe es nicht, andere zu lieben, wie ich sie lieben sollte. Und ich schaffe es nicht, in dieser Welt zu leben, wie ich es leben sollte. Hier ist mein hartes Herz. Ich vertraue dir, komm und wirke du. Komm und wirke du. Und dann gibt er uns dieses neue Herz. So, wie sieht das aus? Wie passiert das? Ein Schreiber im Neuen Testament, nämlich Paulus, hilft uns, das zu verstehen, wie das funktioniert. Und er schreibt im Kolosserbrief im 2. Kapitel einen wunderbaren Absatz, wo er auf das Alte Testament Bezug nimmt, auf diese Operation am Herzen. Und er spricht ganz viel von Beschneidung und der Beschneidung des Herzens. Da gehen wir jetzt nicht tiefer rein, was das mit Beschneidung alles zu tun hat. Aber was er meint, ist im Kern das Gleiche, diese Operation am menschlichen Herzen. Ja? So, wie geschieht das? Wie kommt dieses neue Herz in unsere Brust? Und Paulus sagt Folgendes. Verbunden mit Jesus seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, ja, wie so eine Operation am Fuß oder so, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Und was er damit meint, ist hier die Operation am Herzen. Das neue Herz kommt rein, ja, das alte geht raus. In unserem Innersten wird gearbeitet. Und er sagt, das passiert in Verbindung mit Jesus, unter Christus, verbunden mit ihm. So, warum? Wie sieht das aus? Er schreibt weiter. Er sagt, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Da haben wir das wieder. Ja, da war ein kaltes, versteinertes Herz, das Gott und Menschen nicht so geliebt hat, wie es sollte. Quasi tot, kalt und hart und versteinert. Und dann, doch Gott. Ja, allein diese zwei Wörter. So war das, doch Gott, aber Gott. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. So, lange, komplexe Stelle. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, wir waren wie tot aufgrund unseres kalten, versteinerten Herzens, das nicht so geliebt hat, wie es sollte, das Teil des Problems war. Und deswegen hätten wir es verdient gehabt, so wie das Volk Israel im Alten Testament, dass auch wir quasi metaphorisch in die Verbannung gehen. Weg von Gott, abgeschnitten vom Leben, getrennt von ihm für immer. Da war dieser Schuldschein mit unserem Namen drauf. So, und was tut Christus, als er am Kreuz stirbt, als er den Schuldschein ans Kreuz nagelt? Jesus geht in die Verbannung für uns. Jesus geht ins Exil für uns. Jesus wird abgeschnitten vom Leben. Er wird abgeschnitten von Gott für uns. Er trägt die Konsequenz unserer Herzenshärte. Er wird hinausgeworfen wegen der Kälte unseres Herzens. Und dort am Kreuz geschieht die Transplantation quasi. Ja? Jesus nimmt unser versteinertes, kaltes Herz. Er trägt die Konsequenz. Er geht in die Verbannung für unsere Herzenskälte und er stirbt. Damit sein Herz, das neue Herz, das Gott liebt, das Menschen liebt, das in Barmherzigkeit diese Welt gestaltet, dass dieses neue Herz anfängt, in unserer Brust zu schlagen. Sondern wenn wir das sehen, dass er unser hartes Herz nimmt und uns sein Herz schenkt und wir diese Liebe am Kreuz sehen, dass er diesen Weg für uns geht, dann wird unser Herz neu. Dann wird unser Herz neu. Wodurch bekommen wir das neue Herz? Nicht durch Leistung, nicht durch Anstrengung, sondern wir bekommen es, wenn wir bewegt sind von einer Liebe, die alles für uns gibt. Wenn wir bewegt werden von einer Liebe, die alles für uns gibt. In dem Roman Les Misérables von Victor Hugo, vielleicht kennen manche das Buch, vielleicht habt ihr das Musical, den Film oder was auch immer gesehen, wird uns die Geschichte erzählt von einem Mann, der heißt Jean Valjean. Und Jean Valjean war 19 Jahre im Gefängnis gewesen für Diebstahl und er kommt nun frei aus dem Gefängnis und er ist ein absolut harter und verbitterter Mann, dem es nur noch um das eigene Überleben geht. Alles andere ist tot, ja, harter Mann. Und dieser Mann kommt eines Tages in das kleine Dörfchen Digne und er sucht eine Unterkunft für die Nacht und alle weisen ihn ab. Aber dann lädt der Bischof ihn ein. Er kocht ihm ein warmes Essen, er gibt ihm ein weiches Bett und er schafft Valjean eine Unterkunft. Aber mitten in der Nacht steht Valjean auf, er schlägt den Bischof nieder, schnappt sich das ganze Silberbesteck und flieht. Aber er kommt nicht weit, die Polizei greift ihn auf, nimmt ihn fest, bringt ihn zurück zu dem Bischof mit dem Silberbesteck. Und so steht jetzt der Bischof in seinem Wohnzimmer vor Valjean und den Polizisten und er steht vor dem Mann, der ihn verachtet und ihn niedergeschlagen hat. Und Valjean weiß, okay, jetzt ist alles vorbei. Der Weg geht zurück ins Gefängnis, zurück in die Verbannung. Mein Leben ist beendet, das nur Härte, nichts anderes bei ihm. So, und der Bischof tut etwas Erstaunliches. Er geht ins Nebenzimmer und holt die beiden großen silbernen Kerzenleuchter. Und er sagt, Jean, da bist du ja wieder. Du hast die Leuchter vergessen. Ich habe dir das doch alles geschenkt, damit du ein neues Leben anfangen kannst, damit du ab jetzt das Gute tun kannst, dich um die Armen kümmern kannst und lieben kannst. Damit habe ich dich doch losgeschickt und du lässt die Leuchter hier, die am wertvollsten sind. Was ist los? Und er packt die Leuchter in den Sack und lässt ihn gehen. So, und Valjean ist völlig perplex, weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Aber über die nächsten Wochen und Monate sinkt es hinein in sein Herz und es verwandelt ihn komplett. Und er wird zu einem Wohltäter, der den Rest seines Lebens dafür gibt, das Gute zu tun und sich für die Armen einsetzt. Warum? So, was hat sein hartes Herz so gebrochen? Was hat die Kälte in ihm schmelzen lassen und dieses lebendige Herz in sein Leben gebracht? Es war eine überwältigende Liebe, die ihn mit Liebe überschüttet, als er es nicht verdient hatte. Er hat erlebt, dass der, den er verachtet und niedergeschlagen hat, ihm mit Liebe begegnet. Dass jemand ihn vor der Verbannung bewahrt, dass jemand die Schläge auf sich selbst nimmt, um ihm ein neues Leben zu schenken. Und das hat sein Herz schmelzen lassen und ihn neu gemacht. Wie bekommen wir das neue Herz? Wie wird unser Herz von einem versteinerten, harten Herzen zu einem weichen Herzen, aus dem Liebe fließt in dieser Welt? Ist, wenn wir sehen, wie der, den wir verachtet und niedergeschlagen haben am Kreuz, uns mit Liebe überschüttet. Wenn wir sehen, wie der, den wir nicht geliebt haben, wie wir ihn hätten lieben sollen, uns zurückliebt bis ans Ende seines Lebens. Das neue Herz kommt nicht durch Leistung, es kommt nicht durch Anstrengung, es kommt nicht durch, jetzt mache ich es besser, es kommt nicht durch noch mehr religiöse Leistung, sondern es kommt durch ein Schauen auf den, der in seiner Liebe alles für mich gibt, bis mein Herz schmilzt und sagt, wenn du so bist und wenn du mich so liebst, dann will ich dich zurücklieben. Und dann will ich Menschen lieben, nicht aus Pflicht, nicht aus Druck, sondern aus Freude, weil ich weiß, wie sehr du mich liebst. Ihr Lieben, ich würde gerne beten am Ende der Predigt. Und ich würde gerne beten für dich und für mich und für uns, für all diejenigen von uns, die sagen, ich brauche dieses neue Herz. Und ich möchte einerseits beten für all diejenigen von euch, die heute sagen, ey, mein Weg mit Gott, ich weiß nicht, wo ich stehe, aber wenn er so ist, wenn Jesus so ist, dann will ich dieses neue Leben mit ihm, dann will ich dieses neue Herz. Für euch will ich beten. Und ich will beten für diejenigen von euch und für mich auch, die merken, ja, ich bin eigentlich in dieses neue Leben mit Jesus losgegangen und das neue Herz hat angefangen zu schlagen in meiner Brust. Aber da hat sich wieder eine Kruste drüber gelegt und es ist hart geworden in manchen Punkten. Und ich sehe mich danach, dass Gott nach weiter mein Herz erneuert. Wollen wir es so machen? Lass uns einmal die Augen schließen gemeinsam. Und können wir es so machen, dass jeder, der sagt, das trifft auf mich zu, was Matthias gerade gesagt hat, ich will dieses neue Herz oder ich will, dass Gott mein Herz wieder erneuert. Wollt ihr einmal kurz die Hand heben? Ich bin der Einzige, der schaut. Okay, komm, ich bete für euch und ich bete für mich und die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Jesus, so stehen wir und sitzen wir vor dir heute. Und wir bekennen dir, dass unser Herz oft so hart und versteinert ist. Wir bekennen dir, dass wir dich nicht geliebt haben, wie wir dich hätten lieben sollen. Und dass wir Menschen nicht geliebt haben, wie wir sie hätten lieben sollen. Und dass unser Leben in dieser Welt so oft nicht von deinen Wegen gekennzeichnet war, sondern wir Teil des Problems waren. Und wir halten dir unser hartes Herz in unsere leeren Hände. Und wir können es kaum fassen, dass du uns alles gibst, dass wir nichts leisten und verdienen müssen, sondern dass du uns dieses neue Herz schenken möchtest, weil du uns so unendlich liebst. Jesus, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Danke, dass du in die Verbannung gegangen bist. Danke, dass du wie dieser Bischof warst, der sich hat niederschlagen lassen und uns alles schenkt. So gut bist du für uns. Bewege unser Herz mit deiner Liebe und Gnade. Und ich bete für diejenigen, die heute sagen, ja, ich mache einen ersten Schritt mit dir und ich will dieses neue Herz. Jesus, lass sie erleben, wie sehr du sie liebst und mach ihr Leben neu. Und ich bete für all diejenigen von uns, die mit dir schon unterwegs sind, aber die merken auch dieses Herz, das in uns gebrannt hat und geschlagen hat, ist irgendwie ein bisschen kühler geworden. Wir haben uns wieder sehr um uns gedreht. Jesus, gib auch uns einen frischen, neuen Blick auf deine Liebe. Erneue unser Herz und lass es in Liebe für dich und die Menschen dieser Welt schlagen. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.